Der Start war ein Albtraum und da brach für mich dann schon eine Welt zusammen. Also ich habe am Montag angefangen, Ordern zu stornieren. Das kann ich nicht, weil ich natürlich auf meine Planzahlen eingekauft hatte. Und das ist uns gnadenlos natürlich auf die Füße gefallen. In dem Augenblick sind alle gegangen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Heute ja, mit einem Special Guest, Sven Voth hier in Hamburg. Und mein Geschäftspartner, Randolph Moreno Sommer. Ich freue mich erstmal, Sven, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Moin, Sven.
Hallo.
Ja, was gibt's alles? Ich könnte ein so langes Entree über dich machen. Ich sag mal, das Faszinierendste, wo mich als erstes zum Thema Personal und Führung abgeholt hat, ist, dass du mit Anfang 20 bereits damals noch eine Angestelltenfunktion, schon über 100 Mitarbeiter geführt hast, hast danach aber ein Unternehmen aufgebaut, was irgendwann 800 Filialen hatte. Snipes kennt vermutlich jeder, hatte vielleicht entweder schon mal Sneaker, ein Hoodie oder ähnliches gekauft oder an. Und ja, du hast es irgendwann mal geschafft, dass du Personen wie DJ Khaled bei dir als quasi Angestellten hattest, während andere einen Fachkräftemangel haben. Da gehen wir nachher mal ein bisschen, rein, wie du diesen Recruiting-Prozess gestaltet hast. Aber lass uns vielleicht erstmal zu Beginn starten zum Thema Führung. Wie bist du so das erste Mal in eine Führungsposition reingekommen und was waren das so deine ersten Erlebnisse?
Ja, im Prinzip ist es so, dass ich neben der Schule, neben dem Abitur bei einer Firma International Sports, auch hier oben aus dem Norden, aus Ahrensburg hier bei Hamburg. Dort habe ich gearbeitet. Das war ein Retailer für US-Sportartikel. Also es war quasi der erste Importeur für Football, Baseball, Basketball, Artikel, aber auch für Skate und für solche Themen. Und der hat ein paar Filialen gehabt und dort habe ich gearbeitet, habe quasi für ihn mehr oder weniger so das erste Mail-Order entwickelt. Wir haben in der Bravo Anzeigen geschaltet mit Levi's 501, mit Chucks und später noch mit der Diesel Saddle, also nur mit drei Artikeln quasi, und hatten die immer unter Marktpreis und die Kids konnten diese Anzeige ausschneiden, auf eine Postkarte kleben und uns zuschicken und wir haben dann die Dinge dann zugeschickt. Ja, ich meine, ist lange her, ne? Ist 93 gewesen.
Aber noch nicht auf der Welt. Ja. Und das hast du neben der Schule gemacht, dass du das genau mitentwickelt hast direkt?
Genau, ich bin halt jeden Tag nach der Schule ins Auto gesprungen, von Lübeck nach Arnsburg gefahren und habe dort gesessen, habe mir das quasi ausgedacht und dort auch im Lager jedes Päckchen selber gepackt und das Ganze dann von dort aus entwickelt.
Und dann, wie war das in dem Alter dann auf einmal Personalverantwortung zu kommen? Mit 21 hast du gesagt, über 120 Mitarbeiter.
Aber das war ja dann nach der Schule, ne?
Genau, genau. Also während dieser Schulzeit hatte ich dann so 4-5 Leute da rumspringen und die Story geht dann halt weiter, dass ich irgendwann dann in die Stores gegangen bin. Aber das war schon eine sehr, sehr harte Situation, wo ich sagen muss, dass mein damaliger Chef, der halt voll auf mich gesetzt hat und mir vertraut hat, dass der das möglich gemacht hat. Weil da waren Leute, die waren 40 Jahre alt, irgendwie 5, 6, 7 Jahre in der Firma und die haben gesagt, hier kommt so ein Bengel nach der Schule irgendwie mit seinem Rucksack rein und sagt mir, was ich zu tun habe. Der ist noch grün hinter den Ohren. Das kann ich nicht. Und sie haben dann diesen Fehler gemacht, diese Er- oder Ich-Frage zu stellen. Und der Chef damals stand halt zu 100% hinter mir. Und dann ist der halt mit seinen 40 Jahren in sein Auto und ist halt nach Hause gefahren.
Okay.
Und dann war es das. Also muss ich schon sagen, da habe ich ein tolles Backing bekommen und vielleicht auch eine Möglichkeit, die so nicht alltäglich ist.
Aber das ist ja ein unglaublich intensiver Schritt, den du ja gerade beschreibst, von du bist Schüler, fährst nach der Schule dahin, da musst du ja einen wahnsinnigen Umsatz gefahren haben oder so. Also irgendwas musst du ja unglaublich gemacht haben, dass er dich dann in diese Position hinein befördert. Also was hat dein Chef da an dir da in diesem Moment so drin gesehen, dass er dir das wirklich anvertraut hat? Das ist ja riesig.
Ja, ich meine, da bin ich dann 18 Jahre alt gewesen. Das heißt, das ist 91 gewesen. Und tatsächlich diese Ideen des Versendens und auch das Sehen von Trends und solchen Themen. Er hat sich da halt auch mit mir gerne ausgetauscht, weil er war eigentlich Marathonläufer, also kam aus der Laufszene, hatte mit Laufläden angefangen und hat sich dann in diese Richtung entwickelt und brauchte da, ich glaube, er hat einfach nur erkannt, ich brauche jemanden aus der Zielgruppe, dem ich was verkaufen möchte. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn ich einen finde, der fehlerfrei bis 3 zählen kann und irgendwie und hat das Ganze gut hinkriegt. Und
warst dann, du die beste Alternative?
Ja, die anderen haben das nicht hingekriegt.
Okay, und wie ging es dann weiter? Also dann hast du dort die ersten Schritte?
Ja, und dann habe ich mein Abitur fertig gemacht und bin zu ihm hin und habe gesagt, ich wollte mich verabschieden. Es war eine tolle Zeit. Vielen Dank, aber ich gehe jetzt Umwelttechnik studieren und werde jetzt Klärwerke bauen. Und da hat er dann gesagt, nee, das ist keine gute Idee. So, und dann haben wir diskutiert. Er sagt, warum willst du das machen? Und es ist natürlich so, dass du als junger Kerl, der gerade Abitur gemacht hat, studieren gehen will, um danach viel Geld zu verdienen. Ja. Das ist ja eine einfache Story. Und dann hat er halt gesagt, wie viel ist denn viel Geld? Und dann habe ich ihm damals eine Summe gesagt, die für mich damals viel klang. Und dann hat er gesagt, alles klar, gebe ich dir, aber du bleibst hier.
Dann war die Summe auf jeden Fall zu gering.
Ja, genau. Das hört sich auf jeden Fall so. Ja, und dann habe ich das akzeptiert, bin nach Hause gefahren, habe das meinen Eltern mitgeteilt. Das war ein Donnerstag.
Haben sie wahrscheinlich gefreut?
Die hat es mehr gefreut. Die haben gesagt, immer Schuhverkäufer mit Abitur, so war das eigentlich nicht gedacht. Wir haben uns da schon was anderes für dich vorgestellt. Und ja, gab dann viel Diskussion. Ich bin dann ausgezogen, aber jetzt gar nicht, weil es dann so explodiert ist, sondern ja, ich wollte diesen Schritt machen und wollte dann auch zeigen, dass das geht und kann das auch heute nachvollziehen, wenn du den normalen Plan hast, studieren und dann viel Geld verdienen, hast du das ja auch als Eltern für dein Kind. Und ich glaube, ich hätte auch doof geguckt, wenn mein Sohn das mir so erzählt hätte.
Ja, aber mir ähnlich. Ich hätte auch mit 18 nach dem Abi dann gesagt, hey, komm, verdienst lieber Gleichgeld, dann gehst du den Weg da rein. War zu Hause auch mit gemischten Gefühlen.
Ja, aber wie gesagt, es ist nachvollziehbar, glaube ich.
Aber ich interpretiere mal, dass du dann nicht aus einer Unternehmerfamilie kommst, oder? Weil
nein.
In der Unternehmerfamilie kann man das ja nachvollziehen, ne?
Ja.
So einen diesen mutigen Schritt geht und dann eins weiter, ne?
Nee, also ist tatsächlich so, war jetzt nicht die Unternehmerschaft jetzt irgendwie schon in die Wiege gelegt, sondern selbst entwickelt.
Und was war dann dein erster Job, den du also dann bekommen hattest? Und war das gleich der Job mit so viel Verantwortung? Oder?
Nein, er hat dann gesagt, pass mal auf, du kannst das hier mit dem Mail-Order so gut machen, aber ich würde gerne auch mit Filialen expandieren. Was hältst du davon, wenn du in deiner Heimatstadt in Lübeck die nächste Filiale aufmachst? Also es gab dann mehrere Filialen in Hamburg, es gab schon eine Filiale in Köln, in Düsseldorf. Und er sagte, mach doch mal Lübeck und dann kommst du da mal rein. Und das war natürlich toll, so jung die Verantwortung und auch die finanziellen Möglichkeiten zu haben, einen Laden auszusuchen, anzumieten, einzurichten und dann dort loszulegen. Und das hat dann sehr, sehr gut geklappt. Ich habe dann angefangen, die Hamburger Läden zu schlagen, was Lübeck-Hamburg ja eigentlich nicht so üblich ist. Und dann hat er mir schon nach anderthalb Jahren die Hamburger Läden dazugegeben, so als quasi District Manager Nord irgendwo. Und dann habe ich vier Filialen gehabt und dann hat er mich irgendwann zu sich gerufen und hat gesagt, unsere beste Filiale in Köln, die verrutscht gerade, da ist das falsche Team drin. Kannst du nicht nach Köln gehen und von Köln aus mit einer Homebase-Filiale Köln alle Filialen betreuen? Ja. Und das war wieder so ein Schuss, durch Zufall wieder ein Donnerstag. Ich bin dann am Wochenende mit meinem stärksten Verkäufer aus Lübeck dem Olaf nach Köln gefahren, haben uns Wohnungen angeguckt, haben einen Mietvertrag an dem Wochenende noch unterschrieben, sind dort dann am Montag zusammen eingezogen und haben dann dort die Filiale übernommen.
Es scheint mir auf jeden Fall so, dass du in diesem Prozess mit den Teams ganz gut konntest, weil wenn er sagt, hier in Köln läuft es nicht so gut, mach du das mal. Was war da also sein Part? Also was war, wie konntest du die Leute da gut mit auf die Reise nehmen? Weil ich stelle mir das vor, davor hast du gesagt, grün in den Ohren. Ich vermute mal, da warst du auch nicht viel weiter. Also vom Alter auf jeden Fall nicht. Aber was war dein Prinzip damals, Leute mit auf die Reise zu nehmen?
Das ist eigentlich das Gleiche wie heute. Ich mache gerne mit Menschen etwas zusammen. Ich bin gerne Teamplayer und sage auch heute noch, der beste CEO ist eigentlich überflüssig, weil er vorher im Recruitment-Prozess sich so gut aufgestellt hat, dass er in jedem Department jemanden sitzen hat, der mit ihm gemeinsam ein Buch schreiben will, der gemeinsame Ziele hat und der sein Department besser führen kann als ich oder der CEO dann, weil das levelt halt hervorragend, weil ja, ich zahle die Party, aber derjenige kennt sein Department besser als ich. Das levelt uns auf Augenhöhe und wir können halt vernünftig über die Themen diskutieren. Und es muss nicht diese Hierarchiekeule gezogen werden, weil die hat mir noch nie geholfen. Also die funktioniert schwer, finde ich.
Aber das ist ja so, ich würde mal sagen, so eine Erfahrung, die du ja dann später noch mehr gemacht hast. Aber zur damaligen Zeit hast du ja Filiale in Lübeck genommen, warst dann District Manager. Wo hast du denn dieses Feeling eigentlich hergehabt? Hattest du einen Mentor oder war damals der Geschäftsführer auch irgendwie? Oder?
Nein, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, super Typ, der mich total supportet hat, aber Choleriker des Todes.
Der hatte gezeigt, wie es nicht ist. Ja. War auch eine Menge.
Ja, also das war eine andere Geschichte. Nein, es war für mich tatsächlich ein Thema, was ich geliebt habe, also von Sneakern über Streetwear, über die ganzen US-Geschichten und das mit coolen Leuten auf einer freundschaftlichen Ebene hinzukriegen, fand ich immer faszinierend. Und damals, das ist natürlich ganz, ganz weit vor Customer Experience und all diesen ganzen Schlagwörtern und so weiter. Ich wollte damals schon Hangout Spaces schaffen. Ich wollte, dass wir uns im Laden treffen. Also das sollte später auch immer so, das habe ich meinen Leuten immer gesagt, unser allerhöchstes Ziel ist nicht eine Umsatzzahl, die ich euch vorher gebe, sondern dass die Kids sagen, nach der Schule, wir treffen uns um 16 Uhr bei Snipes oder um 16 Uhr bei International Sports vorher. Weil Umsatz ist daraus die logische Folge. Ne? Aber das ist halt das Ziel. Und ich bin halt, ja, mit einer Handvoll Freunde in dem Laden gewesen und wir haben cooles Zeug verkauft, wir haben coole Musik gehört und wir hatten einfach eine gute Zeit zu diesem Zeitpunkt. Und wie gesagt, da musstest du auch noch nicht mit der Peitsche irgendwo stehen. Das ist auch Quatsch.
Waren die richtigen Leute?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja sehr unternehmerisch gedacht. Ich will einen coolen Hangout-Space und sowas schaffen. Also hast du diesen Lifestyle damals auch sehr privat gelebt, dass du dein Freund war dir immer auf Hip-Hop-Partys zusammen.
Und ja.
So wie das so halt damals so.
Ja, also absolut. Das ist natürlich genau mein Thema und meine Welt gewesen. Und Köln war dann quasi der erste Endgegner. Weil da ging dann diese Techno-Szene los und da war ein Techno-Filialleiter drin, der Barbie-Puppen an die Wände geschraubt hatte und so. Also ich bin in diesen Laden gekommen und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Also da lief dann Techno-Musik. Die haben so diese Flocati-Jacken angehabt in bunt irgendwo. Wie gesagt, es waren Puppen an die Wand geschraubt, an den Kabinen, Umkleidekabinen hingen Schilder, kein Sex und keine Drogen in der Umkleidekabine und solche Geschichten. Ich habe gedacht, absoluter Wahnsinn. Und da war es dann so, dass ich aus einer anderen Welt kam, habe mich dann vors Team gestellt, habe gesagt, pass auf, der Junge muss jetzt halt gehen, wir übernehmen das hier. Und muss man sagen, einen tollen Zusammenhalt im Team hat er hingekriegt. Weil in dem Augenblick sind alle gegangen.
Ja,
okay. Und jetzt standen Olaf und ich aus Lübeck in der großen Stadt Köln. Und
In der Techno-Hölle.
Hat er Barbies abgeschraubt. Und haben die Barbies abgeschraubt, die Schilder abgenommen und standen erstmal alleine in dieser Filiale, die du eigentlich mit so 12 Leuten betreiben musst. Und ja, let's take it from there.
Okay, und dann, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr vor allem dann Gleichgesinnte angezogen, die einfach Bock hatten, diesen Vibe mitzufühlen. Und so war wahrscheinlich auch so diese erste Station, um da jetzt so ein bisschen weiterzugehen.
Aber mich interessiert noch eine Ecke, als ihr zu zweit wart, wie war denn euer Recruiting-Prozess zu der Zeit? Also, heute schaltest du eine Anzeige oder so, aber jetzt bist du da in der Filiale in Köln, in der Stadt, die du nicht kennst. Das
also tatsächlich Prinzip Zufall. Das heißt, wir
nächste Käufer kommt.
Wir haben Menschen, die reingekommen sind, gefragt, ob sie nicht Lust haben, bei uns zu arbeiten. Wir sind in andere Geschäfte reingelaufen und haben geguckt, ob da ein paar coole Dudes stehen irgendwie und waren abends draußen und haben einfach Leute angesprochen. Also eine andere Chance hatten wir damals nicht.
Ja, ist auch cool. Zieht man die richtigen Menschen an und dann ist das weiter gewachsen.
Ja.
Und warum, also wie kam dann der Step, wo du gesagt hast, du, jetzt habe ich das einmal selber gemacht, ich mache das jetzt, also ich habe es eigentlich schon fast selber gemacht, ich will es jetzt komplett selber machen, also wie kam dann Snipes?
Also ich habe ja vorhin gesagt, wir hatten gewisse Produkte und haben die unter Marktpreis angeboten, das ist natürlich nicht überall gut angekommen und da wurde halt viel optimiert und das Thema Grauimporte kam immer mehr auf, weil es gab irgendwann einen gewissen Paragraphen, der besagt hat, dass du halt von dem Lizenzinhaber in Europa oder in Deutschland oder wo immer du bist, einkaufen musst und das nicht querziehen kannst. Und mein alter Chef hat dann damals die Ware über die niederländischen Antillen, weil die dann zu Europa gehören, dann nach Deutschland geholt und so. Und ich bin dann irgendwann zur Interjeans, das war damals noch die große Modemesse in Deutschland, in Köln gelaufen und habe an ganz vielen Ständen gehört, du kommst hier nicht rein. Du arbeitest bei dem Grauimporteur und das wollen wir nicht. Und so bin ich nicht. Ich bin halt mehr so ein Community-Typ. Ich will halt mit den Leuten gut auskommen und habe halt auch Bock zu netzwerken und mit den Brands einen guten Austausch zu haben und habe irgendwie gedacht, das ist schwierig. Ich glaube, ich muss das alleine machen. Und so ist eigentlich die Idee geboren worden, dann mit Snipes selber durchzustarten und das selber zu versuchen.
Ja, das heißt aber, bis zu dem Zeitpunkt hast du dann 120 Leute in zig Filialen geführt und
genau.
Bist ja erstmal so eigentlich eine gewisse Laufbahn durchlaufen, ja, vom Store Manager selbst, Stores aufbauen, dahin. Und,
ja.
Und das ist ja, was hat sich da bis zu diesem Zeitpunkt erstmal so in deiner Führungsart und Weise überhaupt schon verändert? Das ist ja ein ganz anderes Level, so 120 Leute und ich mache jetzt einen Store hier.
Ja, da muss ich im Prinzip sagen, das war tatsächlich Bauchgefühl, weil die Erfahrung ist natürlich nicht da. Ich hatte weder eine Ausbildung noch ein Studium noch sonst irgendwas. Das habe ich halt tatsächlich nach Gefühl gemacht, hat auch, wie gesagt, in dieser Art und Weise, wir sind coole Leute und machen was Cooles zusammen. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber dir sind natürlich auch ein paar Leute um die Ohren geflogen. Das ist halt keine Frage, weil es gibt natürlich auch viele Menschen, die brauchen gewisse Guardrails und die nehmen das gar nicht übel, sondern die brauchen eine klare Führung irgendwo und die waren dann teilweise so ein bisschen lost und das hat dann auch dazu geführt, dass meine Reisetätigkeit dann deutlich zugenommen hat, weil ich immer gemerkt habe, okay, da gibt es Filialen, da kannst du sehen, dienstags hat der Filialleiter frei und dienstag fallen die Umsätze in den Keller. Oder du hast gesehen, du warst da, es läuft gut und dann geht es wieder runter, du kommst wieder hin, ziehst es wieder hoch und dann läuft es wieder runter. Also das, da hat man noch nicht über so, keine Ahnung, Incentive-Themen und große Mitarbeiter, Zusammenkünfte und solche Sachen, das war damals tatsächlich noch neu oder noch gar nicht erfunden quasi. Und ich würde sagen, also die ersten Jahre waren tatsächlich Bauchgefühl und Glück und ein geiles Thema und eine gute Marke. Also wenn der Laden angesagt ist in der City, kommen ja auch Menschen und haben Bock, da zu arbeiten, weil es cool ist, zu sagen, ich arbeite bei International Sports, weil es cool ist, immer den heißesten Stuff zu tragen und da auch noch 30% oder 40% Mitarbeiterrabatt drauf zu bekommen. Das waren alles so kleine Recruitment-Tools.
Benefits der damaligen Zeit, ja.
Genau.
Der Oberkorb, 1990.
Ja, ist so. Ist so, tatsächlich.
Ja. Ja, ist egal. Also ich vermute auch, dass du vor allem eins aus der Zeit mitgenommen hast, dass die Menschen, wenn sie mehr oder weniger so ticken wie du oder diesen Spirit spüren, dass es dann vermutlich deutlich leichter mit ihnen geht, als jetzt, ich nehme mal den Elektro-Eugen, der da die Barbies an die Wand gemacht hat. Das ist wahrscheinlich so ein Learning aus der Zeit, oder?
Absolut, absolut. Das habe ich auch immer behalten. Also ja, auch bis heute, wenn ich in Bewerbungsgespräche reingehe, da kann der beste Mitarbeiter für das Thema sitzen, der das Skillset des Todes, die Toolbox überhaupt hat. Aber wenn der Cultural Fit nicht da ist, brauche ich den nicht einzustellen. Und auch gar nicht nur selfishly, dass ich sage, der passt nicht zu uns, sondern auch für ihn. Wir passen ja auch nicht zu ihm. Also das habe ich später, als wir dann viele Abteilungen aufgebaut haben bei Snipes und so, da hattest du immer das Thema Buchhalter zum Beispiel. Einen coolen Buchhalter zu finden, ist eigentlich so ein Widerspruch in sich.
Ja.
und da jemanden zu finden, dem es bei uns gut geht und der Spaß hat und so weiter, das war nicht so einfach. Ja. Das war zum Beispiel so ein Schleudersitz.
Der dann nicht wieder rückwärts raus auf sind. Ja.
Ja, und denkt, die sind alle verrückt.
Ja, ja.
Du hast natürlich, wenn du mit solchen Leuten, die zu dir passen, zusammenarbeitest, dann entsteht eine eigene Sprache.
Hm.
Es entsteht ein eigener Humor. Hm. All diese Dinge.
Hm.
Wenn du da nicht reinkommst, dann findest du dich nicht wohl.
Ja, wir sagen mal, Wertschätzung entsteht dadurch, dass Werte gemeinsam geschätzt werden. Und auch dieses Gemeinsame da dran zu arbeiten,
ja,
und da das Fundament dann auch drauf zu bauen.
Ja, weil dann nimmt auch jeder ein Stück weit Verantwortung.
Hm.
Das ist halt total wichtig, dass Mitarbeiter auch Verantwortung übernehmen, weil ansonsten sind sie schwer führbar.
Ja, da würde ich gerne gleich dann in der Skalierung vor allem nochmal reingehen. Vielleicht nochmal den Zwischenstep. Du bist dann, hast gedacht, gut, hier Snipes, let's go. Wahrscheinlich, ich glaube, immer noch eigenfinanziert am Anfang. Ja, das heißt, die letzten D-Mark zusammen.
Wir haben ein bisschen gespart,
ja,
und dann los.
Ging's los. Ja. All in, gab es ja keine Alternative. Und dann war es wahrscheinlich der erste Laden, wahrscheinlich am Anfang ein bisschen holprig, vermute ich mal. Oder wie war so der Start? Weil du hattest ja schon viele Erfahrungen dann. Theoretisch wusstest du ja, wie man einen Store aufbaut.
Der Start war ein Albtraum.
Ja.
Store.
Hört sich nach einer Unternehmer-Story.
Eröffnung 4.4.98 in Essen.
Ja.
Ja, im Prinzip stehst du ja da und hast erstmal ein weißes Blatt Papier. Und du hast ja selber noch nichts aufgebaut und nichts skaliert. Skaliert schon, aber mit einem Setup dahinter.
Mhm.
Und der administrative Backbone, der hat mir natürlich da irgendwo noch gefehlt. Ich war jetzt Freestyler, was Produkt, was Sales, was Einkauf und solche Themen angeht, aber die andere Seite natürlich nicht. Aber das habe ich gut geregelt bekommen und hatte meine Pläne. Wir hatten wenig, oder ich hatte wenig Kapital, nur das Gesparte. Dementsprechend war der erste Ladenbauer war für mich Praktika Baumarkt. Da haben wir halt Vierkanthölzer geholt, ein Duschrohr dazwischen und dann Klamotten drauf gehängt irgendwo. Ja. Und das sind so Themen gewesen, Graffiti an die Wand, weil es billiger ist als ein Maler.
Mhm.
All diese ganzen Themen. Ja, und dann habe ich aufgemacht und kannte natürlich die Zahlen, die ich dann mir so vorgenommen habe und habe 20.000 Mark am ersten Samstag geplant, am Eröffnungstag. Und ja, rausgekommen sind 3.333 Mark, also slightly vorbei am Ziel. Und da brach für mich dann schon eine Welt zusammen. Also ich habe am Montag angefangen, Ordern zu stornieren, weil ich natürlich auf meine Planzahlen eingekauft hatte und musste dann halt mal sehen, wie ich das so hinkriege.
Woher kam von dir überhaupt dieser Drive? Also dieser Drive zu sagen, du kommst aus keiner Unternehmerfamilie, dann war das Geld verdienen oder wie kam diese Passion für Sneaker, wie ist das entwickelt? Weil du wusstest natürlich, du hättest ja nie ans Aufgeben gedacht, vermute ich mal. Hast du wahrscheinlich überlegt, gut, jetzt hier tue ich halt ein paar Orden stornieren und mache noch irgendwas anderes, dass es weitergeht, vermute ich einmal.
Ja.
Woher kam dieser Drive?
Also grundsätzlich mal wenn du meine Eltern fragst, die können dir halt erzählen, dass ich als Kind immer erst mit dem Kinderkaufmannsladen gespielt habe.
Ja.
Danach hatte ich eine Kinderpost und eine Kinderbank.
Ja.
Und
hast deine Eltern auseinandergenommen?
Ist es. Was? Immer alle kommen, also wenn wir Besuch hatten und so, alle mussten zu mir zur Post kommen oder mussten bei mir in den Laden kommen oder so. Und später habe ich ständig auf der Decke gesessen und habe mein Spielzeug verkauft.
Ja.
Flohmarkt und auch einfach nur so vorm Haus.
Ja.
Meine Eltern mussten mich da teilweise schon bremsen, dass ich nicht alles irgendwie versuche zu verkaufen.
Ja.
Das heißt, das ist, kommt daher.
Ja. Ne?
Und als ich dann entschieden habe, ich mache es selber, dann war dieser Drive natürlich, ich kann das, ich habe das gut gemacht.
Ja.
Ich habe den Support von ihm ja zum Glück aus seinem Vertrauen bekommen, aber auch nicht geschenkt bekommen, sondern habe mir den auch erarbeitet. Also irgendwie kriege ich das anscheinend ganz gut hin.
Mhm.
Also werde ich das auch schaffen.
Und neben dem Fachlichen auch, dass du, so wie ich das vorhin verstanden hatte, für diese Vision hast, so Orte zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen. Und
ja, ich bin schon ein passionierter Überzeugungstäter.
Ja.
Ne? Also das ist schon klar für mich. Und ja, wenn dir dann sowas passiert mit 3.333 Mark, dann hast du erstmal Panik.
Ja. Ja, und dann hast du ja in Deutschland das erste Mal gefühlt so überhaupt diese Hip-Hop-Area in Stores geprägt, was es davor vermutlich inzwischen kennt man das ja ein bisschen mehr. Woher kam dieser Gedanke?
Ja, eben genau das. Ich wollte halt mehr sein als only Retail.
Ja.
Weil zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt 98, um das bisschen einzuordnen, nehme ich immer gerne das Beispiel, das ist 10 Jahre vor E-Commerce, also Zalando ist 2008 an den Start gegangen, Instagram ist 2010 an den Start gegangen, das heißt, wir sind 12 Jahre vor Social Media, das heißt, die Kommunikation war eine völlig andere und die Leute ja, haben halt einfach nur einen Laden morgens aufgemacht, haben was verkauft, haben abends Kasse gemacht, sind nach Hause gegangen, das war's. Und ich wollte halt diesen Meeting Point 16 Uhr bei Snipes schaffen und habe gesagt, da muss es einfach mehr geben. Und das klingt völlig bescheuert, wenn man das heute erlebt, zumal du ja auch gesagt hast, da war ich noch gar nicht geboren.
Da dann schon.
Ja, da warst du dann noch klein, aber ich war halt einer der Ersten, der einen DJ in den Laden gestellt hat. Das ist ja heute jetzt nichts Besonderes irgendwie. Und wenn du sagst, ich war der Erste, der einen DJ hingestellt hat, sagen alle, ja, wie jetzt?
Ja.
So, und das Gleiche gilt für US-Stars in Laden geholt für Autogrammstunde oder damals ging Agro Berlin los. Du hast dann so Berliner Rapper geholt und hast diese ganzen Sachen gemacht, hast ein Vinyl im Laden liegen gehabt, hast du ausgerollt und dann haben die Jungs Breakdance vorm Laden gemacht und das gab es damals nicht.
Mhm.
So. Ich hatte natürlich das Problem, dass all die tollen Marken, von denen ich geträumt habe, alle gesagt haben, ja Junge, zeig mal erst mal und dann machst du mal auf und dann gucken wir uns das mal an und dann kriegst du vielleicht was. Und dann habe ich irgendwann gesagt, aber wie soll ich das machen, wenn mir keiner was gibt?
Toll, irgendwie statt. Ja.
Das heißt, ich habe am Eröffnungstag nur B- und C-Marken im Laden gehabt, was natürlich auch dann schwierig zu erklären ist. Du willst halt der coole Laden sein, hast aber ja, so B-Brands drin. Und so sind wir dann gestartet. Jetzt passierte das mit 3.333 Mark und ja, aufgeben ist keine Option.
Mhm.
So oft, wenn mich Leute fragen, ob was ich so ein Jungunternehmern für einen Rat geben kann, sage ich immer nur als Antwort durchziehen.
Mhm.
Also wenn du an deine Passion glaubst, dann ja, gibt es Rückschläge, aber du kannst ja immer nachjustieren. Du kannst ja Dinge nochmal fein einstellen und dann weiter.
Mhm.
Und das habe ich dann halt gemacht, weil gab keine Option des Scheiterns irgendwie und die Leute müssen das natürlich auch lernen, weil es so neu war.
Mhm.
Und du hattest halt von der Kommunikation, heute würdest du sagen, ja, lass mal ein bisschen was posten, lass mal dies und das und jenes machen.
Gab es ja nicht.
Wir haben halt Flyer gedruckt und sind dann losgelaufen irgendwie und haben die an an Scheibenwischer gemacht und an solche Themen.
Ja, kenne ich auch, so habe ich, by the way, den ersten Kongress, den wir mal hatten, gefüllt, bin ich durch die mit so irgendwie den ganzen Sonntag alleine rumgefahren habe, so Event-Flyer verteilt. Hat auch funktioniert.
Ja. Selbst auch in meiner Zeit, was dann ein paar Jahre später ist.
Cool. Arbeitgebermarke zu der Zeit war natürlich dann sehr stark bei dir geprägt, alleine durch deine generelle Brand, vermute ich mal. Und du hast einfach immer mehr Leute auch angezogen, die durch dich angezogen waren, durch deine Stärke, durch deine Weitsicht, durch deine Vision. Oder wie hast du so die Top-Leute dann gewonnen?
für mich war es immer wichtig, dass das Leute aus der Community sind, mhm. weil das Ganze ist immer Community-getrieben gewesen. Das heißt, das Beste für mich war immer, ich finde den besten Breaker, ich finde den besten DJ mhm. und die meisten können davon alleine, konnten sie damals zumindest nicht davon leben. Das heißt, die hatten einen Hauptjob und sind dann, dann abends losgegangen mit ihren Themen, ein Sprüher und so weiter. Ich hatte ja auch in den ersten Läden immer eine Riesenwand mit Spraydosen, also mit Spraycans, mit Markern und mit all diesen Dingen. Alles, was zum Hip-Hop so dazugehört, für die verschiedenen Parts vom Hip-Hop. Und diese Leute ziehen ja dann wieder ihre Kreise an. Und das Allerwichtigste sind wir wieder bei den Kids, die sich um 16 Uhr treffen. Wenn die dann ihre Freunde das erste Mal mit zu Snipes bringen und sie geben dann dem coolen DJ High Five, wachsen die ja selber nochmal 5 Zentimeter. Ja, es ist natürlich schon ein Highlight. Und so wird das dann so eine Art Schneeballerfolg, oder?
Ja. Ja, der dadurch, ich meine, ich bin ein Kind der Hip-Hop-Kultur. Ich bin 86er Baujahr. Ich war da so 12, 13. Ich kannte das, hab da in der Kasse aufgewachsen, bin geskatet und so. Ich kenne diese Stores und alles. Und das war ja eine total starke Community, eine richtig starke Kultur. Gab es denn da überhaupt so einen bewussten Step von dir damals? Also sowas wie Kultur, Werte, alles, was man so heute macht, Werte definieren. Hast du sowas damals schon herausgeschliffen? Für den Stores oder war das einfach so da, so weil das einfach so geliebt worden ist?
Später habe ich bei Snipes ja irgendwann die 12 Commandments und so Vision, Mission,
alles Dinge. Also wie groß war es denn schon?
Ich würde sagen, da hatten wir schon eine ordentliche Dimension. Das war vielleicht so.
Filialen, wie viel?
Ich würde sagen 50 vielleicht.
Okay.
Da ging das dann los. Aber grundsätzlich, wir hatten so 3 Werte, denen wir immer gefolgt sind, ja. Ne, die gab es von Anfang an. Wir haben gesagt, wir sind niemals religiös,
ja.
Wir sind niemals politisch,
ja.
Und wir sind niemals gewaltverherrlichend.
Ja.
So, das war so auch im Einkauf. Ja. Also es gab ja immer viel, was weiß ich, T-Shirts, die Drogen drauf hatten oder Schlagringen oder welche. Das haben wir halt nie gemacht.
Mhm.
Und haben uns, wie gesagt, auch nie politisch oder religiös irgendwo positioniert, weil das exkludiert ja immer Leute. Und wir wollten ja eigentlich immer
die
Inklusion haben, ja. Dass halt jeder irgendwie zu Snipes gehen kann und will.
Mhm.
Wir haben es natürlich ein bisschen übertrieben. Wir hatten ja eine Zeit lang war das Logo ja so ein Tag-Schriftzug und den konnten Ü30er, konnten den nicht lesen. Dadurch hast du natürlich ein paar Leute exkludiert, aber wir waren auch irre laut und so.
Ja.
Also das heißt, der ältere Kunde hat sich bei uns nicht wohl gefühlt.
Ist wieder umgedreht.
Ja, genau. Ja. Also war schon so 12 bis 25, würde ich sagen.
Okay. Wenn wir jetzt mal den Wachstumsschritt von erster Filiale bis 50 Filialen anschauen, auch mit den Learnings, die du davor schon hattest, ey Scheiße, wenn ich da nicht bin, der Verkaufsleiter ist einen Tag nicht da, geht der Umsatz runter. Was hattest du denn da auch systemseitig, führungsseitig gelernt aus quasi dem Part, dass dann der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, mal bis 10. Filiale stabiler gelaufen ist? Wird wahrscheinlich auch nicht jede dann gleich gelaufen sein, aber was war da so aus rein deiner, wie du das strukturiert hast, geführt hast, wo warst du selber dabei und wie hast du das aufgebaut?
Im Prinzip hatte ich das Glück und das habe ich heute noch, dass ich Leute gefunden habe, die teilweise aus der Zeit auch heute noch bei mir sind.
Mhm.
Das ist natürlich in Zeit des Jobnomadentums, so nenne ich es dann immer gerne, wo alle immer weiterziehen, schon ein super Prädikat, wenn du Leute ewig bei dir hast. Und ich habe da Leute gefunden, die, wie gesagt, Verantwortung übernommen haben und eigentlich das Ganze mit mir aufgebaut haben, so dass ich es dann lernen konnte, auf mehrere Schultern zu verteilen. Das war, glaube ich, der wichtigste Lerneffekt, weil vorher ja, Hansdampf in allen Gassen irgendwie alles machen wollen und dann Bereiche abzugeben oder auch jemanden zu haben, wo ich sagen kann, fahr du bitte dahin und guck nach dem Rechten. Und wir haben es hingekriegt, auch ja so eine One-Voice-Auftreten zu haben.
Mhm.
Weil du hast natürlich auch oft das Problem, wenn du schickst jemand anders hin, der sagt was anderes irgendwie. Mhm. Aber wir waren schon sehr, sehr aligned.
Und wie? Dadurch, dass ihr viel Zeit verbracht habt?
Ja,
oder?
Ja, ja. Also es ist ja tatsächlich so gewesen, weil wir uns auch am Anfang nicht viel leisten konnten. Wir haben tagsüber all die Aufgaben gemacht, die angefallen sind. Und wir hatten so einen Volkswagen LT mit unserem Snipes Wolf beklebt und sind nachts durch die Gegend gefahren und haben Filialen beliefert, selber.
Mhm.
Und das ist halt, das schweißt natürlich zusammen. Und wir haben sonntags vorm, früher gab es ja noch den geregelten Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf mit einem starken Datum, wann es losging und so. Dann sind wir sonntags mit der ganzen Truppe rum und haben alle Läden mit Rotstiften runtergezeichnet und die Schlussverkaufsplakate reingehängt überall. Und das war so, als wenn wir zusammen das alles machen.
Ja. Das haben nicht haben so die Leute schon gut verdient, einmal schon?
Nein.
Nein.
Nein. Also ich habe ja selber nicht gut verdient.
Ja.
Also wir haben alles in den Dienst der Sache gestellt.
Ja.
Und das klingt jetzt irgendwie vielleicht zu bescheuert, aber Geld war wirklich nicht der Treiber.
Mhm.
Also die Idee und das Ziel hat uns bewegt.
Ja, ist ja, glaube ich, auch nie ein so guter Treiber. Vor allem für so eine Skalierung und für so ein Thema, was man hat.
Ja, im Bestfall kommt es halt von alleine.
Mhm.
Aber
oder auch nicht alleine.
Ja.
Ist ja dann, wenn du sagst, du arbeitest, keine Ahnung, 80, 100 Stunden die Woche, kann man ja nicht sagen, dass man reinkommt. Ich weiß, was du meinst.
Ja, ja. Also ich meine damit im Prinzip, dass der Erfolg sich dann einstellt.
Ja.
Ne, im Bestfall.
Was war denn auf diesem Weg von zum einer Filiale zu 50 Filialen, was sind so markante Tipping Points, die dir noch so im Kopf geblieben sind? Oder sind, wo du sagst, es war eine besonders schwierige Situation, die habt ihr gemeistert oder eine besonders erfolgreiche Sache, die das Ganze immer so ein Stück weiter nach vorne getribbelt hat?
Ich glaube tatsächlich, dass, und das hat sich bis heute nie verändert, dass wir immer neue Ideen, immer Next Step vor uns her schieben quasi.
Mhm.
Man darf ja nicht vergessen, ich war immer überall der Jüngste und auch von der Unternehmensgröße immer überall der Kleinste. Und deswegen musst du natürlich Dinge besonders toll oder besonders innovativ machen, weil wenn du ganz ehrlich bist und du guckst dir später die Strategie von Nike an, Fewer, Bigger, Better, dann waren wir dazu verdammt besser zu sein als die anderen, weil wir waren halt immer die Kleinsten. Also Snipes hat ja quasi gar keine Daseinsberechtigung gehabt, weil du hast so Giganten wie Foot Locker oder später JD oder sowas, die dann irgendwo in der Dimension 8 Milliarden, 10 Milliarden unterwegs sind. Und auch wenn Snipes eine tolle Erfolgsgeschichte ist, aber wir haben es ja nur bis 2 Milliarden geschafft irgendwie. Das heißt, du warst immer der Kleinste und dementsprechend musstest du eigentlich 2.0 erfinden. Wenn die anderen dann nachgezogen haben, musstest du schon bei 3.0 sein, weil quantitativ hattest du keine Chance. Mhm. Du musstest halt qualitativ derjenige sein. Du musstest das Storytelling haben. Du musstest den Content kreieren später. Also früher auch schon, aber nicht social getrieben. Du musstest all diese Dinge immer ein bisschen besser machen. Und das nimmt auch deine Mitarbeiter mit, weil die merken, hier passiert was.
Mhm.
Oft haben die Leute natürlich gesagt, der Typ spinnt, weil ich habe immer zu groß gedacht für das, was wir sind. Habe aber, wie gesagt, Leute um mich, die zwar gesagt haben, ich glaube, der spinnt, aber ich mache trotzdem mit. Morgen muss ich vielleicht so. Und das hat uns eigentlich immer getrieben.
Das bedeutet ja, ihr musstet wahnsinnig innovativ sein, ihr musstet Trendsetter sein. Wie kann ich mir das denn so vorstellen bei dir? Hast du dich dann abends mit einem Glas Rotwein hingesetzt oder mit deinem besten Mann auf der Fahrt aus der Auslieferung in der Nacht die ganze Zeit drüber gesprochen? Also wo sind diese Big Ideas entstanden, um wirklich da hervorragend herauszustechen?
Ja, erstmal großer Schock, weil das hat ist immer so unerwartet, auch in der Branche, in der ich arbeite. Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol probiert oder getrunken. Ich habe noch nie Kaffee getrunken, noch nie geraucht. Also all diese Themen, die haben mir dabei tatsächlich nicht geholfen beim Ideen
haben wir das auch schon
kreieren. aber was du schon gesagt hast, also wir haben eigentlich immer nur ein Thema gehabt. Es ging immer nur, also wir haben uns ständig ausgetauscht, aber ich bin auch selber so, dass wenn ich dann unterwegs bin oder was auch immer, es ist, man sieht halt Dinge, man lässt sich inspirieren und es entstehen halt Sachen und wir haben halt Dinge gemacht, die halt legendär sind und die auch nie jemand wieder gemacht hat oder damals schon gemacht hatte. Ich meine, jetzt sitzen wir hier gerade in Hamburg. Michael Jordan hat den Store hier auf der Mönckebergstraße eröffnet. Das hat er vorher noch nie irgendwo getan und nachher auch nie mehr. Ich hoffe, es liegt nicht an uns. Aber das sind natürlich alles Dinge, die waren ja, es war 2006. Das war ja viel zu groß für uns. Also wir hatten gerade 13 Filialen und es kommt Michael Jordan und eröffnet dir eine Filiale. Und das ist natürlich auch etwas, wo du deine Leute mitnimmst, weil sie denken zwar, okay, der spinnt, aber irgendwie passiert das dann auch.
Ja.
Ja? Und
erzählst du diese Ideen dann auch, bevor die real sind, oder tütest du das Ding erstmal ein und sagst dann, ey, ich habe was organisiert? Also heute machen sich ja viele Gedanken darüber, wie sie diese Big Idea zu den Leuten bringen, um die nicht zu überfordern, vielleicht nicht einzuschüchtern, trotzdem richtig mitzunehmen. So wie.
Das ist ja das Geile, dass ich diese Menschen halt gefunden habe. Also ich sag mal, eine Claudia, mit der ich schon mal gesprochen habt oder von ihr gehört habe, die ist jetzt 28 Jahre an meiner Seite. Ein Easy, der unser Marketing führt, ist auch bald 20 Jahre irgendwie da. Und das sind so Leute, wenn ich zu Easy sage, lass uns mal bei Louis Vuitton anrufen. So, dann sagt dir ja jeder normale Mitarbeiter, du hast sie nicht alle, ruf selber bei Louis Vuitton an. Und Easy sagt halt, Louis Vuitton anrufen. Hallo Louis Vuitton, hier ist Easy. Der macht das halt. So, und dadurch, ich habe mal so ein holländisches Sprichwort gelernt, nein, haben wir schon, ja, können wir kriegen.
Ja.
Und danach haben wir immer gehandelt. Also wir sind dann los und haben halt gefragt und entweder du kriegst das Nein bestätigt oder du kriegst dann doch irgendwie ein Ja. Und oft haben wir ein Ja bekommen, weil es halt disruptiv war und überraschend war für die angesprochenen zukünftigen Partner.
Hm.
Und die dann gesagt haben, irgendwie eine ganz geile Idee, lass mal machen.
Warum hat Michael Jordan das gemacht? Als ein Beispiel?
Ja, das ist ein einfaches Beispiel. Ich bin zu Nike. Nike verkauft uns ja dann jede Saison die Nike und die Jordan-Schuhe. Und ich habe gesagt, Leute, ich war in Amerika und ich habe gesehen, es gibt eine Jordan-Lifestyle-Brand. Es gibt in Amerika Jordan-Jeans, Jordan-Lederjacken, all diese Dinge. Warum gibt es denn das in Europa nicht?
Mhm.
Und da waren die selber so ein bisschen überfordert und sagten, ja, haben die uns irgendwie nie angeboten. Was denkst du denn? Ich sagte, das wäre natürlich super, wenn wir zwischen damals FUBU, Kalkanai, sonst was, den ganzen coolen Hip-Hop-Brands, einen Jordan-Brand hätten, wäre ein Highlight. Und dann sagte er, ja, könnt ihr da mal irgendwie ein Konzept zusammennageln? Und das haben wir dann gemacht mit Ladenbaukonzept für so ein Jordan Corner und allem drum und dran. Und dann haben die mir halt ermöglicht, dann nach Portland zu fliegen. Und dann haben wir das dort an Jordan Brand präsentiert. Die haben es gefeiert, haben es dann Michael Jordan präsentiert. Und ja, dann hatte ich 2, 3 verrückte Tage dort. Ich war mit Michael Jordan beim NBA-Spiel, Trailblazers gegen Golden State Warriors. Wir waren beim Boxkampf von Floyd Mayweather und sind da irgendwie rum. Und irgendwie fand er das alles ganz cool. Hat mir von seinem Jordan-Motorradrennstall 2 Motorräder geschenkt. Die standen dann später auch in dem Shop. Und ja, dann habe ich einfach so in der jugendlichen Naivität gesagt, kannst du nicht kommen und hier das aufmachen?
Und alle gesagt, jo.
Nee, das tut so. Wo direkt gegangen, kannst du das nicht? Dass du endlich mal fragt. Du hast dieses ganze Management-Team drumherum und so weiter. Aber dann
komplexer.
War das ein Prozess und das hat uns auch an die Grenzen geführt, ganz ehrlich, weil er ist halt ein Botschafter des amerikanischen Volkes. Das heißt, er wird von CIA, Secret Service, sonst was betreut und da wurden dann 3 Anfahrtswege vom Flughafen zum Laden gecheckt. Es wurden die Gullideckel um den Laden rum verplombt und wir mussten Sicherheitskonzepte noch und nöcher vorlegen. Zu Recht.
Hat wahrscheinlich auch irgendwie gekostet, vermute ich mal.
Tatsächlich hat das fast alles Nike getragen. Aber wir hätten uns das gar nicht leisten können. Ja, also das war war schon überragend, das Ganze. Es war so eine Europareise, die generell geplant war und da haben sie es halt mit eingebaut.
Mit abgebogen.
Ja, brilliert. Wir durften nicht so richtig darüber sprechen und sollten das nicht so richtig bewerben. Haben aber Wege gefunden, dass das Ergebnis waren 20.000 Menschen, Bergstraße, Ecke Mönckebergstraße, kompletter Verkehrsinfarkt, alles geblockt und ja, verrückt. Also wir haben alles, was du hier in Hamburg schaffen musst, Bildzeitung, Titelseite, check,
ja.
Radio Hamburg, Live-Berichterstattung, check
ja.
Und auch Tagesthemen tatsächlich. Das war natürlich ein Highlight und das war natürlich ein Riesenerfolg für uns. Und da gehen heute noch Menschen in die Mönckebergstraße, in die Filiale und sagen, boah, ist der Laden, wo Michael Jordan war, ist krass. Also das ist schon cool. Und solche Sachen haben wir später, du hast ja vorhin Khaled schon angesprochen, solche Sachen, ja. Wir haben immer so Dinge, oder ich habe immer Dinge versucht, die eigentlich für uns zu groß waren.
Wie war da der Recruiting-Prozess? Also wenn wir nicht jetzt heute,
du musst dir mal überlegen, wir versuchen mit vielen Top-Arbeitgebern zu sprechen und ihnen zu sagen, du, es geht in jeder Branche, gute Mitarbeiter zu finden, es liegt an dir, es ist deine Verantwortung, die Themen zu erledigen und die finden zum Beispiel keinen Elektroniker. Und du hast DJ Khaled bei dir als, was war's, Brand?
CCO
eingestellt.
Ja.
Da denke ich mir, ich weiß nicht, er hat vermutlich sich nicht bei dir beworben und hat seinen Lebenslauf hingeschickt. Vermute ich mal nicht, dass es so war. Und ich vermute, wenn er auch das aus Geldgründen gemacht hätte, wäre er dir zu teuer gewesen. Interpretiere ich mal rein. Wie war dieser Recruiting-Prozess?
Ja, jetzt würde ich natürlich gerade bei euch hier so glänzen wollen, dass ich der krasseste Recruiter der Welt bin.
Ja, aber das ist anscheinend auch.
Aber tatsächlich hat er sich beworben.
Ja.
Also es war so, ich habe ja dieses Faces of Snipes Konzept entwickelt. Wir hatten alle 3 Monate ein neues Gesicht, haben eine kleine Capsule-Kollektion um denjenigen gebaut, haben so ein Video kreiert und haben das alles gemacht und hatten immer alle 3 Monate eine Kampagne mit Snoop Dogg, mit Rick Ross, mit Wu-Tang Clan und so weiter und so weiter. Und dann war dann halt Khaled dran. Wir haben diese Kampagne gemacht und das hat irgendwie richtig gut geklickt. Und ich war gar nicht mit. Die wurde in Miami gedreht. Ich war gar nicht dabei. Und da hat er dann irgendwie zu unseren Leuten gesagt, ich will den Dude irgendwie mal kennenlernen. Und dann haben wir halt gesprochen. Und er hat so ein bisschen erzählt, dass Sneaker-Retail seine große Leidenschaft ist. Warum? Weil er seine Karriere so gestartet hat. Das heißt, er hat im Sneakerladen gearbeitet und hat dann immer Mixtapes zu Hause aufgenommen und hat in jeden verkauften Schuhkarton immer ein Mixtape reingeschmissen und hat das den Leuten mitgegeben. So hat Khaled halt seine DJ-Karriere gestartet. Und er sagt, das werde ich nie vergessen. Das sind so meine Roots. Und irgendwie möchte ich zum einen in South Beach in Miami meinen eigenen Laden irgendwann haben. Und zum anderen möchte ich aber auch nicht nur einen Laden haben. Ich möchte Teil von was Größerem sein. Können wir nicht irgendeine Idee kreieren? Dann habe ich gesagt, ja, dann werd doch unser CCO. Und dann hilfst du mir beim Talent Scouting, weil die ganzen Leute, er macht ja 1000 Features und du und all diese Dinge. Er weiß, wer der nächste Upcoming Artist ist. Und ja, lass uns doch versuchen, da irgendwie was zu starten. Wir treffen uns einmal im Quartal, setzen uns einen Tag hin und spinnen einfach ein bisschen rum. Und das war es dann schon. Und für meine Mitarbeiter natürlich geil, weil jeder konnte ab dem Tag sagen, DJ Khaled, mein Kollege. Das ist natürlich cool.
Ja.
Und ja, gesagt, getan, haben wir uns dann geeinigt, haben dann einiges gemacht. Er ist halt ab und zu in Social-Media-Posts drin gewesen, hat auch selber für Snipes dann viel gepostet und hat Kampagnen, war das Kampagnengesicht hier und da. Und am Ende, ja, haben wir auch seinen Store gemacht und der ist wirklich auch nochmal ein ganz krasser, passionierter Überzeugungstäter. Der hat mich irgendwann angerufen und schrie ins Telefon, I'm in the middle of a hurricane, und ist da im Hurricane durch Miami gefahren und hat einen Laden gesucht mit seinem Fahrer und stand dann mit Videocall patschnass auf der Straße in South Beach und hat mir so mit dem Handy den Laden gezeigt und hat gesagt, den müssen wir anmieten, da muss der. Er hat damals gesagt, we the best Snipe Superstore by DJ Khaled. Wo ich gesagt habe, bisschen lang der Titel, passt nicht mal auf eine Tüte. lass uns das vielleicht nochmal überlegen mit dem Namen. Aber ja, lass uns das angehen. Und ja, das Ergebnis war ja, dass wir dann diesen Store eröffnet haben. Es ist den We The Best Snipes in Miami gibt. Mhm. Krasser Laden mit, er hat sein eigenes gläsernes Office hinten drin, daneben so ein Recording-Studio. Und wenn er Besucher hat, was weiß ich, Jay Balvin da ist, dann sitzen die beiden hinter Glas in diesem Laden und die Kunden können das sehen und kommen dann auch mal raus und machen Fotos und sonst was. Das ist natürlich ein ganz, ganz besonderer Laden und das ist natürlich so meine Uridee gewesen, diese Begegnungsstätte irgendwie. Ne? Und das hat dann geklappt und ich habe auch vor meinem Weggang bei Snipes dann tatsächlich auch seinen Vertrag noch in die Zukunft verlängert, dass er jetzt mit Snipes da auch weiter verbunden bleibt.
Ja. Und das Schöne finde ich daran ist, dass am Ende war es ja auch wieder deine Leidenschaft, die diese Menschen indirekt, direkt irgendwo angezogen hat, die gemerkt haben, hey, das, was der Sven da macht, das ist irgendwie nicht so ganz dumm und da steckt mehr dahinter als jetzt einfach nur der nächste normale Snipes-Store, oder?
Ja, also ich denke schon, dass die Menschen Passion spüren können und merken, dass es nicht nur Business ist, sondern dass es da auch um deutlich mehr geht.
Ja. Wenn wir nochmal in den Wachstumsprozess reingehen, weil was mich nochmal so ein bisschen interessiert, ist, ich vermute mal, dass wenn das Unternehmen gewachsen ist, nicht alle Mitarbeiter diesen Step des Wachstums mitgegangen haben, also mal ein bisschen auf die Führungsperspektive zu schauen. Ich sag mal, ein Unternehmen, auch du hast dich wahrscheinlich als Unternehmer nochmal entwickelt,
ja.
Wo du auch nochmal strukturierter, klarer, was auch immer geworden bist. Das würde mich interessieren, was waren da so deine Themen, wo du dich entwickelt hast und wie seid ihr umgegangen mit Leuten, die den Wachstumsschritt vielleicht auch nicht so mitgegangen sind?
Ja, im Prinzip kannst du, kann man das an sich selber sehr, sehr gut beobachten über so viele Jahre, weil wir reden am Ende ja von 25 Jahren. Und wenn du überlegst, was war mein Antrieb oder was ist mein Antrieb, der hat sich halt alle paar Jahre verändert.
Mhm.
Und das verändert dich ja auch massiv. Wenn du als junger Kerl irgendwie loslegst, dann ist das, glaube ich, bei allen jungen Kerlen gleich. Ich will reich werden.
Ja.
Ich will Millionär werden oder was auch immer. So, das verblasst aber relativ schnell, weil das wird halt zu einem Nebenschauplatz, der im Bestfall irgendwann dann eintritt, weil die anderen Themen kommen. So, der zweite Antrieb war dann, ich kann mit den Big Dogs am Tisch sitzen. Du kannst mit Nike, mit Adi, mit Leuten am Tisch sitzen, die alle ewig da sind, aber die dein Konzept gut finden. Und du kannst auch bei den Big Dogs mal sagen, nö, machen wir so nicht. So, ne, das ist natürlich super cool. Ne? Hat jetzt nichts mit Macht oder sowas zu tun, das ist immer so negativ belegt, das ist eher so Einfluss oder Impact, du bist halt so ein bisschen dabei, so das fasziniert einen dann. Dann geht es weiter, ich habe ja jedes Jahr diese Snipes Family Party gemacht, viele tausend Mitarbeiter auf diesem Perucaville-Gelände, was wir da gemietet haben, haben immer ein Überraschungs-Act aus USA geholt, hatten Autoscooter, Dinner in the Sky und so weiter, alles da. Und da stehst du dann irgendwo, das war immer so das Ritual, du stehst irgendwann auf der Bühne vor den ganzen Mitarbeitern und hältst deine Rede irgendwo. Mhm. Und dann siehst du einfach diese mehrere tausend Augenpaare auf dich gerichtet und dann klickt es irgendwie in deinem Kopf und du merkst, ich finanziere oder baue mit denen da was auf, dass die ihr Leben darauf abstellen und da ein Haus kaufen oder eine Wohnung mieten oder heiraten, Kinder kriegen, sonst irgendwas. Und das ist alles auf Snipes also aufgebaut. Das heißt, so eine Social Responsibility irgendwie, das erfüllt dich dann. Das ändert dann später sich nochmal und dann geht es so ein bisschen ins Visionäre, dass du sagst, haben wir jetzt gut gemacht in Dach, lass uns mal neue Länder probieren und dann später ja der große Schritt, lass uns Streetwear nach Amerika bringen. Das ist natürlich dann ganz wild. Das heißt, das ändert sich in dem Fall so ein Stück weit.
Ja,
wie ist es? Das ist spannend.
Jetzt beschreibst du ja so persönliche, visionäre Ziele, die sich verändert haben in der Zeit. Wie hat sich Führung verändert für dich? Von Store am Anfang, ich fahre hier von A nach B und was waren da so dann auf einmal die Aufgaben in diesen einzelnen Etappen?
Ja, das beziehe ich dann oder kombiniere ich mal mit der Frage davor auch nochmal, die hatten wir noch nicht komplett beantwortet. Mhm. Das ist natürlich bei jedem Mitarbeiter dann unterschiedlich nach seinen Capacities irgendwo. Es kommen so die ersten harten Entscheidungen auf dich zu, dass du Leute hast, die sehr, sehr gut mit dir gearbeitet haben, es gemeinsam mit dir aufgebaut haben, aber dem Wachstum nicht standhalten können. Ja, also da ist dann die Capacity dann auch irgendwann zu Ende, was natürlich sehr, sehr schade und sehr, sehr hart ist. Ich habe ein paar gehabt, die ich dann quasi umsetzen konnte, weil das einfach verdiente Mitarbeiter waren, die dann was anderes gemacht haben, weil es für sie nicht mehr gepasst hat in ihrem Job, weil sie den Next Step nicht machen konnten. Aber du hast natürlich auch welche, die über Ego dann stolpern und sagen, das ist eine zu harte Degradierung, das mache ich nicht, die du dann verloren hast, was dann schon sehr, sehr schade ist quasi. Ne? Und ich meine, ein ganz tolles Beispiel ist ja einfach, wenn du in Sales guckst, dann hast du so die beste Aushilfe, versuchst du zu überreden, Festangestellter zu werden. Der beste Festangestellte wird dann vielleicht stellvertretender Filialleiter. Der beste stellvertretende Filialleiter wird irgendwann Filialleiter. Der beste Filialleiter wird irgendwann District Manager und dann vielleicht sogar noch Country Manager. Wenn auf dem Weg irgendwas schief geht, es kann ja sein, dass du ein super geiler Filialleiter bist, du bist aber kein District Manager, weil du das nicht packst. Da habe ich zu meinen Leuten immer gesagt, wir müssen irgendwie den Way Back offen halten. Mhm. Weil wenn er dann als bester Filialleiter District Manager wird, den Job nicht hinkriegt und du schmeißt ihn dann raus, hast du ja deinen besten Filialleiter rausgeschmissen. Das ist ja bescheuert. Mhm. Das heißt, du musst irgendwelche Mechanismen bauen, dass es so ein Fallback-Szenario gibt, wo derjenige quasi sein Standing behält und erhobenen Hauptes trotzdem seinen Job weiter gut machen kann und dass sie dir dann nicht alle irgendwann von der Pyramide hinten runterfallen irgendwo. Mhm. Ne? Das ist halt schon sehr, sehr wichtig.
Und wie hast du dann deine Führung auch dort entgegen entwickelt oder bist du deiner Linie immer getreu gewesen? Aber ich stelle es mir so vor, ich überlege nur, was wir in den letzten Jahren lernen durften und wie man sich als Unternehmer entwickelt. Bei dir mehr Jahre, mehr Entwicklung, mehr Wachstum, stelle ich mir das auch einmal herausfordernd, aber auch sehr interessant vor.
Also du musst natürlich lernen, weil ich gebe immer so ein schönes Beispiel. Ich liebe Rasenmähen zum Beispiel, weil bevor du Rasen mähst, sieht es komplett scheiße aus und dann mähst du Rasen und danach sieht es super aus. So, und du siehst, was du gemacht hast und sagst, habe ich gemacht, super. So, und deswegen war ich in viele Prozesse im Unternehmen auch immer einbezogen. Aber je größer es wird, umso höher wird halt deine Flughöhe und du musst halt mehr delegieren. Und da hatte ich ab und zu so Tage, wo ich abends nach Hause gefahren bin und gesagt habe, was habe ich jetzt heute eigentlich gemacht? Also eigentlich habe ich nur dafür gesorgt, dass andere arbeiten können.
Das ist die Rasenmähne.
So. Und das sind so Sachen, da brauchst du einen Entwicklungsprozess, dass du diese Rolle auch annimmst. Hm. Ne? Dass du halt das tatsächlich...
Thema, wieso? Das ist eine ganz andere Aufgabe, eine ganz andere
Job-Script. Genau, und dann merkst du, wie schaffe ich das, dass ich jetzt Leute habe, die das dann für mich machen. Und da ist das Thema Motivation natürlich ein großes. Wodurch kann ich motivieren? Das ist halt gerne mal das Mitnehmen. Also viele CEOs vergessen ja, die Leute mitzunehmen auf der Reise. Und da kommst du dann schnell zum Thema Kommunikation, wo ich glaube, selbst heute immer noch keine Top-Note geben würde, weil viele Dinge sind so schnell und du vergisst es einfach.
Aber auch irgendwie jemand, alles böse zu meinen.
Ja, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist den Leuten wichtig. Und dann natürlich auch, dass Leuten das Gefühl der Wertschätzung zu geben oder auch nur gesehen zu werden. Das ist, glaube ich, für viele Leute sehr, sehr wichtig.
Der Schritt danach kam ja Deichmann dann irgendwann im Step in der Komplettexpansion dazu, auch über mehrere Jahre. Hast du mir erzählt, wir hatten uns ja mal kennengelernt bei einem Dinner, dass es auch ein sehr sauberer Prozess war, wie du den Deichmann Junior dann auch eingelernt hast, diese Übergabe gemacht hast, vermutlich auch nochmal ein ganz anderer Step, diese Konzernintegration. Wie viel Zeit hast du im ganzen Weg so mit deinen, hattest du einen großen Führungskreis, hattest du einen kleinen Kreis, wie war das strukturiert?
Wir haben das immer GL-Kreis genannt. Die GL-Sitzung gab es einmal im Monat und ich würde sagen, in der Spitze waren wir mal 12, haben dann gemerkt, das wird schwierig,
ja,
und haben es dann halbiert, haben also die Struktur nochmal so geändert, die Berichtslinien, dass wir dann so mit 6 Leuten Entscheidungen treffen konnten. Gar nicht, weil ich andere Meinungen nicht hören will. Ich finde das super, nur du hast halt einfach einen Geschwindigkeitsverlust, wenn du jedes Mal 12 Meinungen zulässt, dann wird es halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich irgendwann Town Halls eingeführt, einmal pro Quartal, wo wir dann alle mitgenommen haben und die GL-Runde halt etwas kleiner, dann einmal im Monat, wo wir dann auch Zahlen des vergangenen Monats und Ziele für den nächsten Monat quasi besprochen haben.
Ja, und auch so ein bisschen als Commitment.
Ja.
Town Hall machen wir auch mal schön auf hier unserer Fläche.
Ja. Town
Hall ist sehr wertvoll.
Ja, das ist super.
Sehr schön. Dann hast du irgendwann, ich gehe mal 2, 3 Steps jetzt weiter, die Snipes-Thematik irgendwann auch sauber abgeschlossen, jetzt vor 2 Jahren final?
Letztes Jahr 31.05.
Dabei schon. Das heißt, ein bisschen mehr als 1,5 Jahre jetzt bald. Und jetzt hast du was Neues.
Ja, im Prinzip.
Neues Startup.
Ja, ich war noch eine gewisse Zeit unter Non-Compete und bin dann danach losgegangen und habe wieder Gesellschaften gegründet,
ja,
weil ich so ein bisschen die Vision habe für mich, die gesamte Wertschöpfungskette in die eigene Hand zu bekommen, weil mir vorher doch viele Abhängigkeiten vielleicht zu groß waren zu Marken und zu allen möglichen, quasi Third Parties, wo du darauf angewiesen warst, dass die dich wachsen lassen beispielsweise. Und deswegen habe ich zu meinen Leuten gesagt, lass uns etwas bauen, wo wir einfach von der Idee über Design, Sourcing, Production, Großhandel, Einzelhandel, Online, Offline, Marketing und selbst PR alles selber machen. Und dafür haben wir die Black Mass gegründet. Das ist so ein Holding-Konstrukt, wo dann 5 Gesellschaften drin sitzen, die dann verschiedene Bereiche machen. Eine ist eine Marketing-Agentur, auch wenn wir den Begriff ein bisschen falsch finden für uns, aber wir haben noch nicht das perfekte Wort gefunden dafür, weil wir haben etwas geschafft mit Snipes, was bisher noch keiner geschafft hat. Ich denke mal, ihr habt schon viele Leute mit einem Snipes-T-Shirt oder einem Snipes-Hoodie oder so gesehen, aber ihr werdet jetzt niemanden mit einem Footlocker-Hoodie oder mit anderen Brands drauf gesehen haben. Und wir können also Brand, auch aus einem Retailer eine Brand zu machen oder aus so ein Reignition oder ein Rebranding oder solche Themen, sowas machen wir halt sehr viel, auch inklusive Produktion und solche Sachen. Das machen wir halt für Handelsketten, für Marken und so weiter. Dann haben wir eine Gesellschaft für Lizenzen und Vertrieb. Da haben wir halt für Colucci oder für Hummel oder für Bruno Banani, für andere Brands, haben wir die Lizenzen, produzieren das selber, vertreiben das selber an den Handel und machen solche Dinge. Dann haben wir eine Gesellschaft, wo wir so für mich jetzt Speaker Jobs, wir haben eine Beteiligung an Magazinen und solche Sachen, also alles, was Media angeht, haben wir dann dort drin. Ja, und dann auch wieder Retail. Diesmal ist es kein Wolf wie bei Snipes, diesmal ist es ein Fuchs. Und diesmal heißt das Ganze Higgins und ist etwas oder deutlich demokratischer. Ist für Menschen von 0 bis 60. Ist auch nicht festgelegt auf eine Musikrichtung und ist in der Einstiegspreislage, weil ich glaube, dass sich die Gesellschaft da draußen sehr, sehr verändert hat. Wir haben jetzt ein Konzept dort geschaffen für 2 Kundengruppen. Für das eine Mal für die Menschen, die sich nicht mehr leisten können, weil halt das Leben so teuer geworden ist. Aber bei denen ist natürlich die Sehnsucht nach Marke ja trotzdem weiter da. Also gibt ja verschiedene Gründe, warum du Marke tragen willst. Kann sein, dass du nicht so selbstbewusst bist und möchtest eine große Marke auf dem T-Shirt haben, damit dir das hilft. Oder generell das Thema Marke ist für viele wichtig. Und da haben wir ein Gap im Markt gefunden, wo wir glauben, dass die Einstiegspreislage bis jetzt immer vertikal ist. Und wir wollen halt jetzt Marke in diesem Bereich anbieten. Aber es gibt auch eine neue Kundengruppe, die sich das nicht mehr leisten will. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, nachdem Trump seine Zolldiskussion, also dieser ganze Tariff-Streit da losgebrochen hat, haben ja viele chinesische Produzenten ihre Einkaufspreise so auf Social Media gedroppt und so. Da haben viele Leute mal die Wertigkeiten irgendwie anders verstanden. Aber es finden auch viele einfach, dass in der heutigen Zeit bei dem, was alles draußen los ist, vielleicht so ein 300-Euro-T-Shirt irgendwie echt aus der Zeit gefallen ist. Und dem wollen wir so ein bisschen entgegenwirken mit unserem Thema und wollen da sehr, sehr günstig sein und Marke zugänglich machen.
Ja, und vermutlich der Antreiber ist wieder die Passion. Und hast wahrscheinlich ein paar Leute mitgenommen von damals.
Yes, yes.
Die sagen, von dem Sven habe ich wohl noch nicht genug.
Ja, die halten es immer noch aus mit mir.
Ja, gut, das sind die sehr fleißigen.
Quasi bisher jetzt ungefähr 25 Jahre später, dass du sozusagen wieder von null an startest. Also was hast du da so jetzt so für eine Lektion aus dieser Reise mitgenommen? Mit was für einer Weisheit würde ich sie mal so ein bisschen nennen? Ne? Mit was für Erfahrung startest du jetzt nochmal neu und was machst du jetzt anders? Vielleicht auch.
Ja, das ist halt ganz cool, weil, wie gesagt, 98 weißes Blatt Papier, 2025 ist das ganz schön vollgeschrieben. Mhm. Fast kein Kapital, 98, jetzt ist ein gewisses Startkapital da. Damals kein Netzwerk, heute das Netzwerk des Todes irgendwie. Ich weiß, für alles, wen ich irgendwo anrufen kann. Und diesen Vergleich zu haben, das ist natürlich so super spannend gerade, um mal zu sehen, wie man das einsetzen kann. Damals während der Snipes-Entwicklung großer Timeshift durch Social Media, durch E-Commerce und so weiter. Das ist ja, da sind wir ja voll reingelaufen. Jetzt wieder so ein riesen Timeshift durch KI, was die Welt total verändert. Dadurch auch unser ganzes Konzept, also der Fuchs ist ja komplett KI generiert. Sein Album, was er jetzt gedroppt hat, was es auf Spotify gibt, unter Mr. Higgins, da kannst du dir die Songs anhören, die sind alle KI generiert und so weiter. Also wieder so eine Zeitenwende irgendwie, das ist alles sehr, sehr spannend. Aber es ist natürlich auch herausfordernd, weil wir sind wahrscheinlich in einer der schwierigsten Phasen, gerade für Einzelhandel generell. Und sind da drin jetzt losgestartet. Also das wird wieder ein wilder Ritt.
Wird wieder nicht langweilig.
Nein.
Ich hätte noch so zwei abschließende Fragen. Eine wäre jetzt mal rein aus der Führungsperspektive. Du triffst nochmal den Sven, der 21 ist, in Köln, hier die Barbies von der Wand schraubt und gibst ihm so ein paar Tipps mit zu der Führung. Was würdest du ihm sagen? Was beachtest du, was hättest du damals schon gewusst? Was hättest du ihm jetzt gerne mitgeben?
Ich weiß gar nicht, ob ich das machen wollen würde, aus einem sehr einfachen Grund. Weil wenn ich ihm jetzt Tipps geben würde, würde er ja viele Fehler nicht machen. Mhm. Weil ich weiß heute, was falsch war und würde sagen, mach das nicht. Und dann vermeidet er ja diese ganzen Fehler. Dadurch schafft er aber nicht sein eigenes Profil, weil aus den ganzen Fehlern habe ich halt wahnsinnig viel gelernt und habe daher mein Wissen heute. Also wenn man sich die Snipes-Reise anguckt, die ist ja schon eine Achterbahn gewesen, weil du hast 9-11 da drin, du hast Lehman Crash da drin, du hast Pandemie da drin, also mir ist auch wirklich nichts erspart.
Einmal alle mitgenommen.
Und in den Phasen habe ich immer am allermeisten gelernt, muss man sagen. Weil wenn es läuft, dann läuft es, dann klopfen dir alle auf die Schulter. Das hilft dir aber jetzt nicht so wahnsinnig viel weiter. Da lernst du nicht viel. Das heißt, ja, hier den einen oder anderen Tipp könnte ich geben, aber ich weiß gar nicht, ob das so so richtig ist.
Wir das weitermachen.
Das ja, weitermachen. Jeder muss irgendwie so seine Erfahrung machen, damit sein Profil geschärft wird und er zu dem oder sie zu der wird, die sie dann sind. Das ist glaube ich, echt wichtig.
Aber sicherlich gab es ja, vielleicht hätte er es dem damaligen Sven nicht ganz geholfen, weil er seine eigenen Fehler machen müsste. Aber vielleicht wäre der damalige Sven ja auch ganz froh gewesen, weil ihm ein paar Sachen erspart geblieben wären. Also was sind trotzdem vielleicht so 2, 3 so Big Fails, die du dann auch gelernt hast, ne? Weil die du auch später vermeidest.
Ja, ich meine, das muss man generell sagen. Also was mich, und das ist jetzt gar nicht auf euch bezogen, was bei vielen Podcasts und bei vielen auch Speaker-Themen zu kurz kommt, ist eigentlich die Dark Side. Weil eigentlich werden immer Erfolgsgeschichten erzählt und die vielen schlaflosen Nächte und die Existenzängste und sonst was, das wird halt selten thematisiert irgendwie. Und auch, wie du jetzt gefragt hast, die Big Fails irgendwo, die gibt es wahrscheinlich in jeder Karriere. Und ich habe super Big Fails gemacht. Also das
kommen wir jetzt für den spannenden.
Also so nach Lehman beispielsweise, da oder während Lehman hattest du einfach das Thema, dass die Menschen ihr Geld festgehalten haben und nicht konsumiert haben, weil keiner wusste, was ist los. Und vielen Leuten wurde auch erstmal bewusst, wie klein die Welt rein wirtschaftsnetzmäßig geworden ist, was die was Lehman Brothers mit der Kanalisation in Dresden zu tun haben irgendwie. Das wurde jetzt dann irgendwie alles mal so ein bisschen bekannter. Und in dem Fall überlegst du dir, wie kann ich schnell demokratischer werden? Weil wenn du eh schon eine eingeschränkte Zielgruppe hast und alles wird kleiner, wird die ja noch mal kleiner. Und dann haben wir es damals den Menschen genannt, haben gesagt, wir müssen irgendwie den Menschen erreichen und müssen breiter uns aufstellen, sind zu Nike und haben gesagt, wir wollen nicht nur unsere Air Forces und Jordans, wir wollen jetzt auch braune Cross-Trainer irgendwie für den normalen Dude irgendwie haben und haben dann irgendwelche Jeans-Marken eingekauft und sowas. Und
also habt ihr euer Markenprofil in dem Moment so ein bisschen verwässert oder so?
Ja, ja. Und ja, um es dann auf die Spitze zu treiben, haben wir eine Gina-Lisa-Kollektion gemacht, wir haben eine Olli Pocher-Kollektion gemacht und wir haben eine ADAC-Shopping-Week eingeführt. Und das ist uns gnadenlos natürlich auf die Füße gefallen, weil wo Snipes draufsteht, ist Snipes drin und der Kunde wusste immer, was er bei uns erwarten kann und war auf einmal so.
Ich hoffe nicht Gina-Lisa.
Nein. Und der Kunde war auf einmal, ach du Scheiße, was ist hier los? Was machen die jetzt? Und das hat uns dann nochmal runtergezogen. Und das mussten wir schnell wieder zurückdrehen, um Snipes auch wirklich immer da zu positionieren, wofür Snipes steht. Also das muss halt schon authentisch sein. Und das haben wir aus Panik vor wirtschaftlichen Folgen kurzfristig verlassen, haben ein schnelles Learning mitgenommen und haben es dann, korrigiert zum Glück.
Korrigiert und wieder in die Authentizität reingehen.
Yes.
Ich glaube, wir könnten da noch weitermachen. Ich vermute mal dann die letzte Frage. Also in unserer Definition bist du ein Top-Arbeitgeber. Weil in unserer Definition übernimmt ein Top-Arbeitgeber sehr viel Verantwortung und viele Themen, die für dich selbstverständlich sind, sieht ja nicht jeder immer gleich. Und du kennst ja auch die Branche, da wird auch nicht in jeder so menschenorientiert umgegangen, den Leuten fair umzugehen, diese Wertschätzung geben, diese Zeit zu nehmen, die Leute mit auf die Reise zu nehmen, auch einen guten Rahmen einfach für Entwicklung zu schaffen. Kennst du das sicher, du hast ein Riesennetzwerk, hast du so 1, 2, 3 Top-Arbeitgeber im Kopf, wo du den Geschäftsführer kennst und weißt, der tickt genau wie ich, wo du merkst, ey, das inspiriert mich vielleicht sogar, wie der sein Unternehmen aus Arbeitgebersicht führt. Also es gibt also diese strategische, der macht smarte Moves, aber vor allem so aus Arbeitgebersicht.
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene, die mir da einfallen, die auch unterschiedlicher nicht sein könnten, weil es ist natürlich auch immer die Herangehensweise an solche Themen. Ich glaube, wir haben ja viele Jahre mit Deichmann zusammengearbeitet. Mhm. Deichmann ist, glaube ich, auch mal zum Top-Arbeitgeber gewählt worden.
Das heißt noch nicht.
In einem Jahr, also ich glaube, da bist du schon gut aufgehoben. Ja. Aber enger Freund von mir, der Udo Schlömer von Factory Berlin beispielsweise, der hat einen so geilen Draht mit seinem Team. Das ist wenn die dann mit mehreren Leuten reinkommen, merkst du schon, ja, wir haben einen Geräuschpegel und lachen viel und haben da Spaß. Und da kannst du auch jeden fragen. Also der steht immer zu 100% hinter seinen Leuten. Und die haben auch, die strahlen eine brutale Loyalität aus. Das sind so Leute, wo ich immer begeistert bin. Also da gibt es schon einige, wo man dann, wie gesagt, diesen Unterschied auch feststellt. Entweder es ist das top strukturierte Unternehmen, wo jeder seine Guardrails hat und jeder seine Position hat und die Leute sich sicher fühlen irgendwo. Oder du hast diese Freestyler, die einfach ein geiler Haufen sind und die richtig Spaß haben. Ja, oder du hast halt die schnell wachsenden, die ihre Leute halt fordern und mitnehmen, aber jeder irgendwie so seinen Platz hat. Das sind alles so Dinge, die ich geil finde.
Ja. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns auch, dass du auf dem Top-Arbeitgeber-Kongress dieses Jahr dabei bist. Da werden diese Leute sicher auch nochmal einiges mitnehmen. An der Stelle, wem der Podcast gefallen hat und noch mehr Top-Arbeitgeber hier haben will, dann hilft das uns, wenn ihr den ganzen Kanal abonniert, vielleicht auch mal Fragen stellt, Leute, die ihr mal gerne hier haben wollt, kommentiert und sonst auch bald wieder dabei seid. Ich sag vielen lieben Dank, lieber Sven, und freue mich auf alles weiter.
Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sven. Mach's gut. Tschüss.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal. Und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.